Schönen guten Morgen euch allen. Wenn wir jetzt so aus dem Fenster ein bisschen schauen, nach draußen, das dürft ihr kurz. Winter, ne? Ein bisschen trüb, neblig. Wir vermissen schon Schnee, oder? Ein bisschen, doch, im Winter. Aber ich glaube, bin ich mit allen, mit euch eins, wenn wir sagen, wir vermissen Frühling. Im Winter, wenn das schon so mehr zu Ende kommt, dann, ja, hier in Deutschland, in Europa ist irgendwie nicht so stark bemerkbar, aber in Sibirien, wenn schon 4, 5 Monate Schnee liegt und diese Kälte, langsam so kommt bis zum Ohren und denkst, na, wann ist endlich Frühling? Und die Leute schauen schon in Sonne entgegen, ja, die Sonne steigt höher, wird langsam wärmer und alle vermissen Frühling. Deswegen habe ich heute ein Thema vorbereitet, um euch ein bisschen auf diese Frühling schmackhaft zu machen. Und zwar, ich werde mit euch über ein Thema sprechen, das uns allen betrifft. Also über uns, über dich und mich sprechen. Von uns und über uns. Mein Thema heißt, ich glaube, jetzt kommt PowerPoint. Thema heißt der Garten Gottes. Garten Gottes. Paar Bibelstellen lesen wir dazu. Erste Bibelstelle Jesaja 5. Der PowerPoint, der auch ein paar schöne Bilder schauen. Der Garten Gottes heißt unser Thema. Erste Bibelstelle Jesaja 5, ersten zwei Verse. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte ein Weinberg auf dem Ausläufer eines Ölbergs. Den grub er um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch ein Kelter darin aus. Ein Lied. Es gibt solche Momente in unserem Leben, wo uns einfach zum Singen geht. Ja, da wollen wir singen, da wollen wir irgendwas besingen. Da unser Herz freut sich. Und ja, wenn manche begabt dichterisch, dann dichten sie die Texte irgendwelchen Gedichte und so weiter. Es gibt andere Momente, die vielleicht so wie unser Wetter heute ist, trüb und Nebel ist da und so ein bisschen grau alles. Aber Geschwister, wenn wir daran denken, wen haben wir oder was haben wir, zu wem hat uns Gott gemacht, wer sind wir eigentlich Gottes Kinder, wer sind wir eine Gemeinde, was hat Gott für uns, für dich, für mich persönlich getan hat, ich glaube, wenn dieses ganze Bild uns offenbart wird, dann wird uns nur zum Singen, Mutter. Dann wollen wir bestimmt nur singen. Und da stelle ich mir so vor, im Himmel wird da so eine Stimmung auch sein. Wenn wir die ganze Herrlichkeit Gottes plötzlich sehen, da werden wir singen. Und das Bild vom Himmel ist auch eigentlich mit diesem Gesang auch irgendwie voll. Da wird gesungen, da wird gejubelt und so weiter. Will ich auch heute mit euch ein bisschen diese Stimmung bekommen. Wer sind wir? Noch eine Bibelstelle, das ist unser Thema. Gleich kommt. Nächste, komm. Ist es aus? Moment. Mein PowerPoint. Entweder ist der Saft ausgegangen. Nee, das geht. Noch eine Bibelstelle, Hohelied 4,12. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Sehr interessante Bibelstelle. Ein verschlossener Garten. Prophetisch gesprochen über eine bestimmte, wie soll ich sagen, eine Person ist das nicht, über eine bestimmte Sache. Ein Garten. Meine Schwester, meine Braut. Bibel gebraucht sehr viele verschiedene Symbole, Bilder, wenn es um Gemeinde Jesus geht. Welche kennt ihr? Ich helfe euch. Gemeinde Jesus, der Tempel. Kennt ihr dieses Bild? Oder dieses Symbol? Bild vielleicht nicht, aber dieses Symbol. Die Gemeinde Jesus ist ein Tempel. Wisst ihr, jedes Symbol oder jedes Bild zeigt einen Aspekt der Gemeinde. Und alle Symbole zusammen, die geben ein gemeinsames Bild. Was heißt Gemeinde? Was meint Gott mit der Gemeinde, mit dir und mit mir? Und einer zum Beispiel, ein Symbol, der Tempel. Er zeigt oder er weist auf was? Wir sind lebendige Steine. Zusammen fügen wir ein großes Gebilde oder ein Haus. Es gibt Fundament, wo dieses Gebäude steht. Es gibt einen Eckstein, an dem der Richtschnur, ja, angespannt wird. Und ja, so muss gebaut werden. Und wir wissen, dieser Eckstein ist Jesus. Fundament ist er. Und wir als lebendige Steine, von uns aus wird diesen Tempel Gottes gebaut. Es sind viele tiefe Gedanken, sehr wichtige Gedanken und so weiter. Wie verbindet man diese Steine zusammen? Und. Sehr wichtige Wahrheiten für uns als Gemeinde. Ein Symbol der Gemeinde, der Tempel. Noch ein Symbol. Die Herde, auch sehr bekannt. Wir wissen, Jesus ist unser guter Hirte. Er geht uns voran. Die Bibel sagt, die Schafe kennen die Stimme vom Hirte, folgen ihm nach. Er sorgt für die Schafe. Wenn ein Schaf plötzlich kränklich wird oder verletzt sich, Hirte ist da und so weiter und so fort. Sehr wichtiges oder sehr, sehr schönes Bild oder Symbol auf die Gemeinde und Jesus Christus als der Hirte. Noch ein Symbol. Zack. Wieso geht es nicht wieder? Johannes oder Markus, mach. Die Braut. Auch sehr schönes Bild, ne? Besonders die Frauen gefällt bestimmt dieses Bild, ne? Da irgendwas kommt in Gefühle. Die Braut. Reinheit, Schönheit, jung ohne Runzeln und Falten und irgendwelche Flecken, die Braut, die Gemeinde. Sehr, sehr wichtige Gedanken Bilder, die beschreiben uns als Gemeinde, dich und mich, die Braut Jesu. Und der Garten, das ist das Thema heute, der Garten Gottes. Ihr wisst bestimmt, auf der Planet Erde war schon einmal ein Garten. Gott hat einen Garten schon gepflanzt, Garten Eden. Und Eden bedeutet übersetzt Wonne, Lieblichkeit. Gott hat es wunderbar schön alles geschmückt, aufgebaut. Er war selbst der große Architekt nicht, aber Gärtner von diesem oder Designer von diesem Garten. Und ich stelle mir vor, der Garten Eden war vollkommen. Vollkommen. Da war dazu noch vom Sündenfall war überhaupt kein Distel und so weiter. All diese Unkräuter, die sind erst später gekommen mit ihren Vielfalt. Und der Garten Gottes deswegen war vollkommen. Ich stelle mir vor, alle Bäume, alle Pflanzen, alle Blumen, die haben da geblüht und auch nur dieser Geruch. Schön, dass da Adam und Eva keine Allergie hatten. Ne? Aber so viel Pollen flogen da in der Luft. So ein Duft von allen Blumen. Und das war richtig extrem stark, will ich sagen. So stelle ich mir vor, Garten Eden. Gott hat dort die ersten Menschen gesetzt oder ja, eingesetzt und sagte, bebaut dieser Garten. Das ist euer Reich, euer Platz, euer Stelle, da wohnt ihr. Und die Menschen, Adam und Eva, sollten das bebauen und pflegen. Ich weiß nicht, wie sah diese Arbeit aus, wenn da keine Unkraut war, wenn da kein Sterben, kein Verwelken oder so. Was sollten sie mit diesem Garten tun? Tja. Aber eines weiß ich ganz genau, die haben viel, viel Obst und Gemüse gegessen. Das weiß ich. die hatten kein Fleisch und so weiter davor geschmeckt und die wussten es gar nicht davon, waren alle Vegetarier, Mimi. Ja. Ja, so ist das. Und plötzlich, ja, von Gott gepflanzt, Adam muss ihn bebauen, bewahren, aber es kommt ein Sündenfall. Die Geschichte kennen wir. Aufgrund des Sündenfalls, dieser schöne Garten, diese Wonne, diese Lieblichkeit, dieser Ort, wo Gott selbst kam, mit Menschen eine Gemeinschaft zu haben, in Abendkühle kam er und sprach mit ihnen, was für eine Atmosphäre, was für ein schönes Leben haben die gehabt. Ah, Adam und Eva, oh die Glücklichen. Und doch, Sündenfall, die gehorchen Gott nicht, die gehen falschen Weg, schlagen falschen Weg ein. Und da kommt diese schreckliche Situation, dieser herrliche Garten ist vernichtet. Die sind da, müssen da raus. Ein Cherubim stand vorne mit feurigem Schwert. Der Garten Gottes gab es nicht mehr. Und so ging es Jahrtausende, Jahrhunderte. Die Menschen, das liegt in jedem in uns, die haben diese Sehnsucht in sich getragen. Die haben gedacht, na, wo ist dieser Paradies? Wo ist diese Gemeinschaft mit Gott? Wo ist das? Wie kriege ich das, was eigentlich in mir, in meinem Seele, irgendwo ganz, ganz tief verborgen ist? Ich will doch diese Eden wieder haben. Dann kommt Jesus. Und Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Ich baue einen neuen Garten. Ich baue die Stelle oder das Ort. Ich baue das, was ich mittendrin, nicht nur ab und zu in der Kühle des Abends kommen werde, wo ich selbst wohnen werde. Ein Ort und Stelle, wo die Herrlichkeit, wo die Schönheit, meine Schönheit, Gottes Schönheit, einfach zum Gelten kommt. Die ganze Palette von der Schönheit, von diesen Herrlichkeit Gottes wird sichtbar auf dieser Ort, an dieser Stelle. Einen neuen Garten. Garten Gottes, seine Gemeinde. Geschwister, ich spreche nicht von irgendwelcher Gemeinde. Ich spreche von uns. Von dir und von mir. Von uns, von jedem. Wir sind seine Gemeinde. Wir sind sein Garten. Garten Gottes. Er hat das gepflanzt. Am Pfingsten stelle ich mir so vor, theologisch, ich will nicht so 100%, die sagen, ich habe recht, aber ich denke, das war am Kreuz natürlich, aber am Pfingsten, Geist Gottes, hat diese Gemeinde zum Leben gerufen. Gemeinde ist entstanden. Ein neuer Garten wächst. Und nicht nur irgendwo dort im Osten, Mittelosten, am Euphrat, irgendwo, wo diese vier Flüsse fließen und viele, viele, ich habe, als ich das vorbereitet habe, habe ein bisschen gelesen, interessant. Die Leute suchen und immer wieder suchen, wo war dieser Paradies, wo war dieser Garten Eden. Ungefähr wissen sie, wo da muss er sein. Finden nichts. Diese Sehnsucht liegt in uns. Wo ist dieser Garten? Wo ist diese Stelle? Wo kann Gott Begegnung haben mit dir und mit mir? Und Gott sagt, ich baue meinen Garten, meine Gemeinde. Garten Gottes. Zuerst, wie sieht jeden Garten aus? Was sehen wir, wenn wir einen Garten pflanzen oder einen Garten, wie heißt das, dieses Wort, anlegen, ja? Richtig, anlegen wollen. Wie sieht's aus? Zuerst, jeder Grundstück, jeden Platz, und so sah und sieht unser Planet aus, wir als Menschen. Zuerst ein leerer, verwüsteter, schrecklicher, wie könnt ihr dieses Bild beschreiben? Ein Platz, öde und einfach, die Russen sagen Taiga, weil das ist Urwald ist, da kommst du nicht durch. In Afrika werden sagen, das ist ein Urwald, Dschungel. Ja, wenn du irgendwo einen Garten anlegen willst, dann suchst du, dann findest du was. So ähnliches. Da viel Unkraut und sieht nicht anlockend. Und so sah auch unser oder sieht unser Planet aus. Wir als Menschen, die ganze Menschheit sieht so aus. Leer, verwüstet, bewachsen, dicht, da kommst du gar nicht durch. Und dann, zuerst, diese Stelle muss auch gefunden werden. Nicht überall kannst du einen Garten pflanzen. Es gibt auch einen Felsen, steinigen Boden. So viel Steine, da kommt überhaupt kein Samen rein. Ja, da wächst gar nichts. Und da muss eine Stelle oder ein Ort gefunden werden, wo die Samen reinfallen kann und wachsen wird. Eine bestimmte Stelle. Und Geist Gottes sucht solche Menschen. Geist Gottes sucht solche Stellen, so einen Ort, wo er seinen Plan verwirklichen kann. Ein neuer Garten. Zuerst muss gefunden werden. Aufgeräumt. Vielleicht an dieser Stelle hat schon jemand versucht, eigenes Garten zu machen. Die Stelle war nicht schlecht. Da war viel Mutterboden. Und einer hat es gemerkt und sagte, wow, da will ich aber was machen für mich. Ich will diese Stelle für mich gebrauchen. Und so sehen viele Herzen oder viele Menschen aus. Der Teufel, der will oder der versucht immer wieder von Anfang an, er sucht solche Plätze und legt viel Mühe, um irgendwas da zu machen für sich, ein eigenes Ort. Und wenn wir unsere Herzen oder unser Leben, unser Schicksal anschauen oder von vielen, vielen anderen Christen, dann merken wir, ihm hat es auch was gelungen in unserem Leben, was kaputt zu machen, Falsches einzusehen, besonders wenn wir irgendwo unterwegs sind, ja, in der Missionsländer, egal wo es ist, Afrika oder Asien oder in Russland, und triffst du die Menschen, die frohe Botschaft hören, sprichst du später mit denen, seelsorgerisch, dann denkst du, wow, wie viel Mühe hat der Teufel gemacht, um dieses fruchtbares, gutes Ackerplatz oder Ackerstelle, dieser Boden zu verseuchen, kaputt zu machen, falsche Samen da einzusehen, irgendwas Eigenes dahin zu schleppen, wie diese komische, keine Ahnung, alte Bänke und so weiter. Er hat da Partys gefeiert und. Er hat sich so voll gefühlt auf diesem, und was er hinterlassen hat, nur Müll, Schutt und Asche. Kaputt wie sonst was. Und viele Schicksale sehen so aus. Leider, dem Teufel gelingt es. Nicht alle sind so schlimm. Manche waren vielleicht auch sehr vernünftig und gebildet und haben auch vielleicht nicht mal ein schlechtes Wort gesagt in ihrem Leben. Ohne Gott gelebt und dennoch versucht ganz gut. Solche Plätze sind auch da. Dennoch, jeder Boden braucht einen Gärtner, der kommt und aufräumt. Aufräumen. Zuerst muss aufgeräumt. Und dann aufgebaut und bepflanzt. Jeden. Und wir sprechen von uns. Wir sprechen von dir und von mir. Gott hat diese Arbeit in uns gemacht. Wir sind seine Gemeinde. Ganz wichtige Gedanke. Ganz, ganz wichtig, Geschwister. Gott setzt nur die auserlesenen, edlen Pflanzen ein. Nur Unkraut wächst von alleine. Das wissen wir. Wer einen kleinen Garten hat, der weiß. Brauchst du nichts zu tun, da wächst schon. So eine schöne, prächtige, was ist das? Brennnessel, genau. Sieht nicht schlecht aus, grün, aber macht viel Mühe, wenn du den berührst. Dann spürst du sofort was. Unkraut. Aber was Gutes, ja, um was Gutes zu pflanzen, da muss man Mühe geben. Von Gott kommen nur die guten Pflanzen. Ich habe das extra rot angezeichnet. Guten Pflanzen. Schaut auf deinen Nachbarn, Erika. Dein Nachbar wird jetzt Bruder Johannes bestimmt sein. Dein Nachbar, der neben dir sitzt. Eine gute Pflanze. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir im Garten Gottes sind, wir sind keine Disteln, keine Dornen und kein Brennessel mehr. Wir sind im Garten Gottes und Gott hat uns gefunden. Er suchte, er ging umher und er hat dich gefunden und er hat dich gesagt, das ist eine Pflanze, den ich unbedingt in meinem Garten haben will. Und er nimmt dich freundlich, ich will nicht sagen, reißt raus aus deinem alten, nein, er lädt dich ein und sagt, komm, ich mache mit dir was. Ich setze dich in auf meinen Garten, auf mein Grundstück, in den besten Boden und ich will mit dir was machen. Nur die besten, auserlesenen, edlen Pflanzen. Dann bist du und bin ich. Und viele Tausende und Millionen Christen in der ganzen Welt. Die besten Pflanzen. Im Garten Gottes sind natürlich sehr verschiedene. Wenn wir schon um uns herum gerade geschaut haben, ne, deinen Nachbar angeschaut, dann siehst du oder merkst du, oh, das ist ganz anders wie ich. Wir sind ganz verschieden. Je vielfältiger, desto schöner. Stimmt doch. Warte bestimmt in irgendwelchen Garten. Keine Ahnung, wie sind hier Palmengarten vielleicht oder wie die alle heißen. Aber bei dir zu Hause, wenn du einen Garten hast, ja, je vielfältiger, desto schöner. Natürlich muss alles harmonieren, ja. Dennoch, eine Pflanze oder ein Busch irgendwelchen, zum Beispiel diesen roten Busch, der sieht schön aus, aber stell dir im ganzen Garten nur einen Busch. Ist doch nichts. Jetzt viel Grünes, aber nur Grünes ist auch nichts. Ja, da sind Tulpen, da sind Rosen, da sind, ach, was für welche nur Blumen gibt es. Vielfalt, ganz verschieden. Je mehr, desto besser. Alt und jung, groß und klein. Schön, dass bei in unserer Gemeinde auch groß und kleine sind. Reich und arm. Naja, wir sind so alle einigermaßen gleich. Und hier noch eine Bibelstelle, Galater 3, 28. Kein Jude noch Grieche. Ich habe geguckt, laut Wikipedia, es gibt 100, ich habe es hier aufgeschrieben, Zahlen zu merken, das ist nicht meine Stärke, aber gleich finde ich, 153 Nationen auf der Erde. 300, ja? Und in der Gemeinde Gottes sind alle vorhanden. Ich kann mir vorstellen, im Himmel, wenn wir einmal sind im Himmel, dann werden wir alle vertreten, alle Nationen da haben. Hier ist kein Jude und noch Grieche. Ein Garten, was Gott sich vorstellt, mit verschiedensten Pflanzen. Ganz, ganz verschieden. Gründe, um einen Garten zu haben. Was hatte Gott vor, als er seine Gemeinde gründete? Was hatte er vor? Wieso will er eine Gemeinde haben? Er ist doch in sich selbst vollkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott irgendwo einen Mangel hat. Nein, er ist vollkommen. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und vor der Grundlegung dieser Erde, 6000, knapp 7000 Jahre, als die Menschen hier existiert, ich sage grob, waren Ewigkeiten schon da. Hat er Langeweile gehabt? Hat er nichts zu tun gehabt? Die alle Ewigkeiten? Er ist doch in sich selbst vollkommener Gott. Natürlich hatte er Gründe, um einen Menschen zu schaffen. Natürlich hat er Gründe, einen Garten zu pflanzen. Das wissen wir aus der Bibel. Ganz kurz erwähnt, warum, weshalb Garten Eden. Und das Gleiche und viel stärker und viel größer, das ist eigentlich das Wesentliche. Das ist eigentlich das Zentrale, die Gemeinde. Natürlich hatte er Gründe, um Gemeinde zu gründen. Welche? Warum? Warum bist du und ich in der Gemeinde? Warum hat er dich und mich gerufen? So verschieden. Gründe. Die Gärten werden eingelegt als Ziergarten. Ein Grund. Wozu dient ein Ziergarten? Ja. Einfach sich zu freuen, dort auszuruhen, die ganze Natur zu beschauen, Atmosphäre, Vögel zwitschern, Sonne scheint. Irgendwo platschet, oder wie heißt das, macht ein Brunnen oder ein Fluss. Schön, sitzt du da auf einer Bank und genießt die Ruhe, die Wonne. Ein Ziergarten, um einfach dort zu genießen. die herrliche Natur Gottes zu bestaunen und einfach von der Herrlichkeit Gottes überwältigt zu werden und ihm zu verherrlichen. Wieder ganz am Rande bemerkt, wenn uns die Augen aufgetan werden, wenn wir einmal dieses ganze Bild Gottes sehen, die Gemeinde, das wird in Ewigkeit, ich bin mir überzeugt, wird das passieren, dann werden wir vom Staunen einfach überwältigt werden. Was für eine Weisheit Gottes, was für eine Kreativität, welche Gedanken hatte er mit dir und mit mir, was hatte er vor, was hat er in uns und durch uns vollbracht und wird noch vollbringen. Und dann werden wir einfach da sitzen und bestaunen diesen Garten Gottes, diese Gemeinde Gottes, das, was er geboren hat, herausgerufen hat. Dann werden wir einfach vom Staunen wieder singen, wieder dichten vielleicht irgendwelche Lieder und so weiter. Einfach staunen. Ziergarten. Um die Größe, die Schönheit, diese Kreativität Gottes zu sehen, zu merken. Dafür sind wir, du und ich, seine Gemeinde. Petrus sagt eine Bibelstelle, ich lese uns das vor, 1. Petrus, 4. Kapitel. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Jeder von uns hat eine bestimmte Gabe bekommen. Jeder hat von uns einen bestimmten, ich will jetzt bei diesem Bild bleiben, Pflanze, einen bestimmten Art der Pflanze sind wir, um die verschiedenartige Gnade Gottes zu repräsentieren, zu zeigen, zu bringen. Und die Menschen schauen auf uns, schauen auf diesen Garten und sagen, wow, hoffentlich. Ja, ich will doch da, dort sein. Ich will diese Ort und Stelle genießen. Ich will einfach mit dabei sein, um die Größe Gottes zu bestaunen. Noch ein Grund. Nutzgarten. Das ist auch ganz wichtig. Und wir lesen, dass der Garten Eden hatte viele, viele Pflanzen, die auch fruchtbar waren, die Frucht brachten. Und so sind wir auch als Gemeinde Gottes. Wir sind auch von Gott gedacht als Nutzgarten. Gott will durch uns auch was vollbringen oder durch uns was auch machen. Und Nutzgarten, da sind ganz, ganz verschiedene Früchte. Hier ist ein Apfelsinenbaum, oder wie heißt Apfelsinenbaum, ja? Ja? Mandarinen, sagt Spezialist, kann sein. Da hinten wachsen bestimmt Äpfel und Birnen und alle möglichen. Und was für eine Vielfalt von Früchten sehen wir hier, also auf dieser Erde. Ne? Was für eine Vielfalt. Und stellt euch vor, das ist nur ein Bruchteil von dieser Größe Gottes, was Gott in seinem Plan mit uns, mit seinem Nutzgarten, will ich jetzt so bei dem Bild oder bei diesem Namen bleiben, welche Früchte hat er mit dir und mit mir vorzubringen? Was für eine Vielfalt Gottes sind wir als Gemeinde? Ja, im Garten gibt es auch einen Brunnen. Schön und gut, einen guten Garten, einen schönen Garten zu haben, aber stell dir vor, kein Wasser da. Zuerst sieht alles frisch aus, alles schön. Diese Mandarine da, oder was ist da, was da war, glänzt schön. Und dann mit der Zeit merkst du, diese Mandarine geht, schrumpft und wird kleiner. Oder diese Pflanze, egal wie schön, wie prächtig, sie war plötzlich mit der Zeit, sie verwelkt und bringt keine Frucht und so weiter. Es muss ein Brunnen sein. Es gibt ein Leben nur, wenn du am Quelle angeschlossen bist. Wenn du eine Quelle hast. Johannes 7, 37, 38. Aber am letzten, dem großen Tage des Festes, stand Jesu auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus sagt, ich bin eine Quelle, mit anderen Worten. Wenn du dürstest, wenn du ein Bedürfnis hast, komme, ich habe genug Wasser für dich. Er ist diese Quelle, mitten in seiner Gemeinde, mitten in seinem Garten. Aber steht noch weiter, er sagt, und aus seinem Leibe werden Strömen lebendigen Wasser fließen. Ich habe diese zwei Bilder extra gefunden. Hier ist eine Quelle, buchstäblich, ja, das ist eine Quelle. Einfach kommt das Wasser aus der Erde und so weiter. Und dann dieses Wasser wird umgeleitet. Und ich habe mir so vorgestellt, das bin ich oder du oder keine Ahnung. Ich will nicht sagen, dass so ein Holzteil bin ich oder keine Ahnung. Aber Holz, aber die Gedanke ist, du leitest was rüber. Du bekommst und gibst weiter. Ein Gefäß Gottes zu sein. Ein Instrument im Haus des Herrn oder der dieses Wasser genommen hat und gibt weiter. Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Im Garten Gottes ist beides vorhanden. Stellt euch vor, es gibt nur einen Brunnen und keine irgendwelche Gefäße oder noch irgendwas. Tümpeln heißen sie, ja? Wo das Wasser gesammelt wird. Brunnen, Teiche, Tümpeln, das ist was anderes, ne? Ja? Das Wasser wird wegfließen, wird versinken, irgendwo weggehen und die Pflanzen haben überhaupt kein Nutzen von. Es muss aufbewahrt werden, es muss rechtzeitiger, wenn es heiß wird, dann muss Wasser hin. Und so sind wir, du und ich. Im Garten gibt es einen Brunnen, Jesus Christus natürlich, er ist die Quelle. Aber er gibt sein Wasser dir und mir. Und sehr oft, das habt ihr bestimmt schon gemerkt, in diesen Lebenslagen oder Situationen, wenn das richtig dürr und heiß und trocken wird, sehr selten kommt ein Mensch zu diesen Gedanken, ich habe doch Jesus, und direkt so zu Jesus zu kommen. Da brauchst du jemanden an deiner Seite. Da brauchst du plötzlich den, der dieses Wasser in sich hat und sagt, komm, steh auf. Es gibt doch eine Stelle. Komm, ich führe dich hin. Ich helfe dir. Und dann so gegenseitig zu helfen, entsteht das Leben. Der Garten erfordert viel Sorgfalt und Arbeit. Das weiß jeder, der einen kleinen Garten hat. Es ist natürlich viel Arbeit. Lukas 13. Er sprach aber zu dem Weingärtner. Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortete und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und düngen legen werde. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Sehr bekannte Bibelstelle. Jesus spricht über einen Feigenbaum, ja, genau, Feigenbaum, der keine Frucht brachte. Aber das, was ich hier ein bisschen unterstreichen will aus dieser Bibelstelle, der Gärtner sagt, ich werde ihn nochmal graben, ich werde Dünger bringen, ich werde mir Mühe geben, dass diese Pflanze, dass mein Garten nützlich wird, Frucht bringt. Und wir wissen, wie viel Mühe Gott hat mit uns. Wenn du schon 10, 15, 20 Jahre in der Gemeinde oder geboren bist als Christ, schon in christlichen Familien, da hast du vielleicht noch mehr Probleme, wo Gott dran muss. Gott macht diese Arbeit durch seinen Heiligen Geist. Er sorgt sich für dich und um mich. Liebevoll. Er will einen Garten haben. Einen schönen Garten. Wo er sich selbst erfreut und welche viel, viel Frucht bringt. Und er macht diese Arbeit. Gott sei Ehre dafür. Er macht diese Arbeit. Manchmal unsichtbar für uns. Wir merken nicht mal. Und er arbeitet. Er arbeitet auf einen bestimmten Ziel. In Ewigkeit. Er will in diesem Garten mittendrin sitzen. Er will sich erfreuen. Er will, dass dieser Garten ihm verherrlicht wird, die ganze Ewigkeit. Was wird aus diesem Garten, aus dieser Braut Christi? Was wird aus diesem Tempel Gottes? Was wird aus diesem alles, was Gemeinde ist? Was wird in der Ewigkeit noch vorkommen. Das ist Geheimnis für uns. Aber ich weiß, es wird was Neues kommen. Es wird was Herrliches kommen. Und um dieses Ziel zu erreichen und dieses Ziel hinzugehen, Jesus arbeitet mit dir und mit mir. Was für eine Gnade. Er hat ein Ziel mit dir. Du bist nicht so einfach, naja, so eine kleine, keine Ahnung, Pusteblume im Garten, irgendwo auf dem Felde. Ja, bestimmte Zeit bin ich da, blühe und dann weg, verweht und keiner weiß von mir. Nein, auf keinen Fall. Geist Gottes wohnt in dir. Und sein herrlicher Plan Gottes wird in dir sichtbar und durch dich auch. Halleluja. Jede von uns, Geschwister. Egal wie du dich fühlst, egal in welcher Lage bist du jetzt, wenn du in der Gemeinde Gottes bist, wenn du gibst den Raum, den Geist Gottes in dir zu arbeiten, sagst ja zu diesem großen Gärtner, Jesus, ja, ich will in deinem Garten bleiben, ich will hier sein und Frucht bringen. Er macht das mit dir und mit mir. Halleluja. Er ist treu. Ein großer Gärtner. Mit Sorgfalt, mit viel Arbeit, aber er macht das. Und natürlich zum Schluss eine Frage. Bist du ein fruchtbarer Baum im Garten des Herrn? Kann man so wie dieser Apfelbaum viel Frucht bringen? Ich kann mir vorstellen, das war dieser Baum davor. Erstmal geblüht und dann kam viel Frucht. Oder einfach platznehmend, bist du da zwar Schatten, klar, ist auch vielleicht nicht schlecht. Aber mit der Zeit merkt man, zu viel Schatten ist auch schlecht. Ne? Da kommen verfaulte Äste und dieser Baum wird irgendwann bestimmt abgehauen, wie aus dem Gleichnis mit Feigenbaum passierte. Ja, bin ich ein fruchtbarer Baum im Garten des Herrn? Ich weiß, dass jeder von uns kann Frucht bringen. Jeder von uns. Wir sind edlen Pflanzen Gottes. Gott hat mit uns was Größeres vor. Er will durch uns, mit uns seinen Namen groß machen, hier, schon hier auf dieser Erde. Und er hat jedem 1, 2, 4, 5, 10 Talente, Gaben, das, was er hatte, er hat uns anvertraut und sagt, wuchern mit denen, macht was, gibt das ein oder bringt das. Setzt das ein, Dankeschön, setzt das ein. Das wird nicht nur meinen Namen, also den Namen Jesus verherrlichen, dass wir auch Frucht bringen zu meiner Ehre. Gott hat uns viel anvertraut. Bin ich ein fruchtbarer Baum im Garten des Herrn? Wir können auch unser Herz, persönlich unser Leben, auch mit einem Garten vergleichen. Jedes Herz, egal wo er aufgewachsen ist, jedes Herz war ein Wüstenort, eine Stelle, wo früher nur Unkraut war, Distel und Dornen und alles andere, was eigentlich nur störte und Elend und Schmerzen brachte. Jedes Herz von Gott fern. Wir sind so geboren, wir sind fleischlich, wir sind von Gott fern. Und Gott sucht dieses Herz, Gott sucht dein Herz. Er sagt, wow. Dieser Platz ist so wunderschön. Da ist so ein schöner Boden. Da wird bestimmt was Gutes wachsen. Er nimmt dieses Herz, dieser Ackerplatz oder diese Stelle und versucht mit ihm was Gutes zu tun. Reißt raus die alten Pflanzen, all ganze Unkraut weg, was das altes Leben, alte Leben mit sich brach, räumt auf, wie ich schon sagte. Und dann arbeitet mit diesem Herz. Setzt gute Samen seines Wortes. Spricht in dieses Herz, in dieses Leben hinein. Um einen fruchtbaren Platz, einen fruchtbaren Garten aus dir und mir zu machen. Dein Herz ist schön im Augen Gottes. Er sagt, das ist die Stelle, wo ich leben will. Er geht da rein, er schickt seinen Heiligen Geist, macht viele Mühe und Arbeit, um dieses Herz, dieser Platz, um einen schönen Garten zu machen. zu seiner Ehre. Fruchtbar und wunderschön. Amen. Lass uns Gott dafür danken, dass wir zu diesem Garten Gottes gehören dürfen. Das ist eine Gnade. Er ist nicht vorbei an dir und mir gegangen. Er hat nicht gesagt, nein, da sind zu viele Steine. Nein, ich will meine Finger nicht wund machen. Ich will da, so viel Arbeit nehme ich auf mich nicht hin. Nein, ich gehe einfach vorbei. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat sich hingekniet. Er hat so viel Mühe mit dir und mit mir. Er hat so viel Arbeit getan. Am Kreuz, wenn wir sein Opfer an sein Opfer denken, was für eine Arbeit hat er dort vollbracht? Wie viel Mühe, wie viel Schmerzen? Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gefunden hast in dieser Welt. Du hast uns herausgerufen als Gemeinde. Wir sind herausgerufene Ekklesia. Wir sind die, die du zu dir hingezogen hast und sagst, du bist mein Kind, du bist meine geliebte Tochter oder mein geliebter Sohn. Ich will mit dir die ganze Ewigkeit verbringen. Das hast du jedem von uns, die hier sind, Herr Jesus, zugesprochen. Wir preisen dich von ganzem Herzen für deine Gnade, für deine Liebe. Herr, und wir wollen fruchtbar sein, persönlich und jeder persönlich und natürlich gesamt als Gemeinde. Wir wollen Frucht bringen, dass du dadurch verherrlicht wirst, dass dein Plan verwirklicht wird. Herr, dass du einfach mit uns freust. Herr, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass du einen wunderschönen Plan mit uns, mit der ganzen Gemeinde weltweit hast. Danke, Vater, dafür. Danke, Jesus. Danke, Geist Gottes, dass du mit uns bist. Herr, und ich will dich bitten, dass du diese Worte ganz, ganz tief in unseren Herzen siehst, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, wenn der Teufel versucht, uns irgendwie auf Altes zu erinnern oder zurückzuziehen. Herr, dass wir wissen, dass wir immer wieder bekennen und zurückgreifen und sagen, Herr, du hast mich gerufen, ich bin dein Kind. Du hast so viel für mich getan und ich will dir treu bleiben, ich will weiter mit dir gehen. Teufel, weiche mir von mir weg, geh weg, ich will meinem Gärtner, meinem Jesus, meinem Retter, meinem Heiland dienen. Danke, Jesus, danke, Geist Gottes, dass du uns an diese Worte erinnerst, wenn wir das brauchen, und dass du mit uns auch weiter deine Geschichte schreibst, hier auf dieser Erde, mit deiner Gemeinde, mit deinem wunderschönen Garten. Danke, Jesus, dafür. Amen. Amen.